So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde. Auch vielen Dank für das Chorlied. Ich würde echt jedem raten, beim Singen des Chores wirklich die Augen zu schließen und sich auf den Text zu konzentrieren. Das ist wirklich wundervoll. Und dann fühlt sich der Chor auch nicht so beobachtet. Ja. Wir machen weiter in der Samuel-Reihe und ich wollte mal beginnen mit einem Spruch, den jeder von euch kennt. Jeder kennt wahrscheinlich von euch den Spruch, aus Fehlern lernt man, ja? Aus Fehlern soll man lernen. Ich bin mir sicher, dass dieser Spruch, den wir und die Welt kennt und ausspricht, dass dieser Spruch seine Wurzeln doch auch in der Bibel haben, in der Bibel hat. Wenn man zum Beispiel diesen Spruch googelt, dann kommt auch noch ein anderer Spruch, der von, oder ein anderes Zitat von Wilhelm Busch, einem bekannten Evangelisten in Deutschland des 20. Jahrhunderts. Und der hat so etwas gesagt wie: Durch Fehler wird man klug, drum ist einer nicht genug. Und das Interessante ist, dass dieser Spruch nicht von Christen zitiert wird. Also wenn man diesen Spruch mal sucht im Internet, dann wird der zitiert von weltlichen Internetseiten. Also ist interessant, die Welt zitiert einen Evangelisten, der Jesus geliebt hat, Jesus verkündigt hat, zitiert diesen Spruch. Und auch Motivation-Coaches benutzen diese Mentalität, die dir sagen, dein Problem sind nicht deine Fehler, sondern wenn du hinfliegst und dann nicht mehr aufstehst, das ist dein eigentliches Problem. Und so versuchen sie, die Leute zu motivieren. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Mentalität, dass dieser Spruch seine Wurzeln in der Bibel hat. Nämlich die Sünde von uns Menschen ist nicht das Problem. Natürlich, sie ist ein Problem, sie ist die Rebellion gegen Gott, sie ist eklig, sie ist hässlich. Nur Gott erwartet nichts anderes von uns. Er erwartet nichts anderes von Sündern. Und das Problem ist nicht, dass wir also sündigen, sondern dass wir keine Buße über unsere Sünde tun. Das ist das eigentliche Problem, dass wir nicht in der Selbsterkenntnis leben und uns reflektieren und sagen, was haben wir eigentlich für eine Schuld, und sie dann nicht vor Gott bringen. Und dieses biblische Prinzip wurde eben verweltlicht, aber dieses biblische Prinzip begegnet uns eben in unserer Geschichte der Bundeslade. Schrittweise von Kapitel 4 bis Kapitel 7 führt Gott Israel durch verschiedene Ereignisse durch dieses biblische Prinzip. Wir sehen am Anfang, dass Israel ein sündiges Herz hat, dass sie Gott dazu benutzen, um ihre Kämpfe zu gewinnen. Aber am Ende sehen wir dann, dass sie Buße tun, in Kapitel 7. Und am Ende sehen wir dann, wie sie dann über die Philister, gegen die sie am Anfang verloren haben, jetzt in Kapitel 7 gewinnen. Wir werden uns heute Kapitel 7 nicht anschauen, aber dafür Kapitel 5, ab Vers 6 bis Kapitel 7, Vers 1. Wir haben gesehen in Kapitel 4, dass eben, wie ich schon gesagt habe, dass Israel Gott benutzt hat, um ihre Kämpfe zu gewinnen. Sie haben das erste Mal probiert ohne Gott, haben verloren, und die Ältesten kamen dann auf die glorreiche Idee: Komm, lasst uns doch die Bundeslade mitnehmen und dann werden wir gewinnen. Sie benutzen Gott, um ihre Kämpfe zu gewinnen, sagen, das muss doch einfach funktionieren. Das hat in Jericho funktioniert, bei Josua, das wird auch dieses Mal funktionieren. Nur dieses Mal gab es noch eine viel größere Niederlage. Und daraufhin, das haben wir bereits auch gesehen, in Kapitel 5 am Anfang, haben die Philister diese Bundeslade genommen und in den Tempel Dagons gestellt. Das war der Gott der Philister oder ist der Gott der Philister, um zu zeigen, dass sie gegen Israel gewonnen haben, also gegen Israel gesiegt hat, aber auch, dass sie gegen den Gott Israels gewonnen haben. dass sie gegen Jahwe gewonnen haben. Die Bundeslade stande unterhalb von ihrem Gott Dagon, sozusagen als Haustier, als Zeichen des Sieges über den Gott Israels. Und wir haben dann gesehen, beziehungsweise in Kapitel 5 und Kapitel 6 sehen wir dann, was eigentlich Gott von dieser Geschichte hält. Und Gott erzählt uns sozusagen, was er jetzt von all diesem hält, dass Israel ihn mitgenommen hat zur Schlacht, dass die Philister ihn mitgenommen haben in das Haus ihres Gottes. Und Gott erzählt, was er davon hält, nicht durch Worte, sondern eben durch Geschichten, durch Ereignisse. Und diese Ereignisse, diese Gerichte, die wir sehen, diese Gnadenerweise, die wir sehen, die zeigen uns, was Gott davon hält. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Wir haben die ersten 5 Verse in Kapitel 5 bereits behandelt. Da haben wir das Gericht über den Götzen, über Dagon gesehen. Und jetzt wollen wir ab Vers 6, Kapitel 5, Vers 6 und dann bis Kapitel 7, Vers 1 lesen. Das ist ein bisschen längerer Text, aber ist halt eben eine längere Geschichte. Okay. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdoditern, also auf den Bewohnern von Aschdod, seine Stadt in Philistia. Und er brachte Verderben über sie. Und er schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Und als er die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie, die Lade des Gottes Israel soll nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt hart auf uns und auf unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Und sie antworteten, lass die Lade des Gottes Israels nach Gat bringen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels dorthin. Und es geschah, nachdem sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine sehr große Bestürzung. Denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, sodass Beulen an ihnen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Ekroniter um Hilfe und sagten, sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehrt und mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen. Die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Und die Lade des Herrn war 7 Monate im Gebiet der Philister. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes Israels zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Und sie antworteten, nach der Zahl der Fürsten der Philister, 5 goldene Beulen und 5 goldene Springmäuse. Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch allen und euren Fürsten gewesen. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäusen, die das Land zugrunde gerichtet haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über eurem Gott und über eurem Land. Warum wollt ihr euer Herz verstocken wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie sie nicht ziehen, als der Herr ihnen übel mitgespielt hatte und sie zogen weg? So machten,
So macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen, und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet nach Bet-Shemesh zugeht, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, ein Zufall ist es für uns gewesen. Und die Männer machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Shemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bet-Shemesh. Und die von Bet-Shemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung, und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Joshuas des Bet-Shemeshiters und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein, und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Bet-Shemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gath eine und für Ekron eine. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein Abel, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Joshuas des Bet-Shemeshiters liegt. Und er schlug die Leute von Bet-Shemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Shemesh sagten: Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat-Jearim und sagten: Die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Und die Männer von Kirjat-Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf, und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleazar über die Lade des Herrn zu wachen. Ja, ein langer Text. Ich würde aber trotzdem gerne noch dafür beten, dass der Herr uns die Augen öffnet. Vater, es ist ein langer Text und es sind viele Geschichten darin enthalten, und ich möchte dich bitten, dass du Weisheit schenkst, dass du aber auch gleichzeitig Vollmacht schenkst, vor allem dein Geist schenkst, dass du durch die Kraft deines Geistes wirkst, dass du durch dein Wort wirkst, das gelesen wurde, dass wir jetzt versuchen zu verstehen und dass wir im Licht deines Sohnes Jesus Christus, im Licht des Evangeliums betrachten wollen. Ich bitte dich, schenk dazu bitte Gelingen, schenk dazu bitte, dass wir sehen, die Wunder deines Wortes, wie tief es doch geht. Auch wenn es viel ist, so hilf du, dass wir durchkommen und ja, dass wir aufmerksame Ohren dazu auch haben. Amen. So, das erste Ereignis, wovon Gott berichtet und sagt, was er von dieser Geschichte hält, waren die ersten 5 Verse im Kapitel 5, was wir jetzt heute nicht vorgelesen haben. Und darum, da haben wir uns bereits angeschaut, dass das Gericht über den Götzen Dagon geschehen ist. Nachdem die Bundeslade neben Dagon aufgestellt wurde von den Philistern, hält es Dagon eigentlich nicht aus, neben ihm zu sein. Er hält es nur 3 Tage aus. Nach 3 Tagen beschließen die Philister, ihn da rauszuholen. Nach 3 Tagen liegt Dagon völlig zerstört auf seinem Angesicht, anbetend vor der Bundeslade. Und wir haben auch gesehen, dass das nicht das erste Mal, also dass es das erste Mal war, aber nicht das letzte Mal war, wo Kopf und Hände abgehauen wurden. Wir haben uns angeschaut, nun in aller Kürze, dass Dagons Kopf abgehauen wurde, dass aber auch genauso Goliaths Kopf abgehauen wurde, von David später, dass der Kopf Sauls abgehauen wurde und dass dahinter, hinter dieser Brutalität ein Prinzip steckt, nämlich, dass der Stärkste, der Anführer, der König vernichtet wird. Das Haupt der Häupter wird enthauptet. So haben wir das in der letzten Predigt genannt. Das Haupt der Häupter wird enthauptet. Und dabei geht es nicht um Dagon und es geht auch nicht um Goliath. Es geht auch nicht um Saul, dass ihre Köpfe rollen müssen, sondern es geht allein darum, dass die Verheißung aus 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, vorbereitet wird. Denn die Verheißung in 1. Mose 3, Vers 15 lautet, dass einer kommen wird, der stärker ist als Adam, stärker ist als alle Menschen, und er wird den Kopf der Schlange zertreten. Das bedeutet, wenn Dagons Kopf rollen muss, wenn Goliaths Kopf rollen muss und der Kopf Sauls, sind das vorbereitete Ereignisse, vorgeschattete Ereignisse, die uns mitteilen, es wird passieren, der Kopf der Schlange wird vernichtet werden. Wir haben aber auch gesehen, dass nicht nur der Kopf von Dagon vernichtet wurde, sondern auch die Hände von Dagon abgehauen wurde. Und die Hände, das haben wir damals schon gesagt, Hände haben wir auch im Deutschen, Hände bedeuten Macht, bedeutet Gewalt. Ich sage, ich habe dich in meiner Hand, bedeutet es nicht, dass ich dich in meiner Hand jongliere, sondern es bedeutet, dass ich dich in meiner Gewalt, in meiner Macht habe. Also Hände stehen in der Bibel für Macht oder für Gewalt. Und Gott zeigt dadurch, dass er die Hände Dagons abhaut, zeigt er, dass nicht Dagon und auch nicht die Philister den letztendlichen Sieg davontragen werden, sondern dass Gott letztendlich der machtvolle Sieger ist, der einzig wahre Gott ist. Und er präsentiert es nicht nur durch das Abhauen der Hände von Dagon, sondern jetzt in unserem Text beginnt die Hand Gottes zu wirken. Wenn wir sehen, wie unser Text anfängt, in Kapitel 5, Vers 6, und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdodithern. Merkt ihr die Verbindung zu dem Text davor? Die Hände Dagons werden abgehauen und jetzt beginnt die Hand des Herrn mächtig zu wirken. Und nicht nur über Aschdod und über Dagon, sondern die Philister halten es nicht aus. Die Städte der Philister halten es nicht aus. Aschdod beschließt, die Hand des Herrn ist zu mächtig auf uns. Wir müssen sie weiterreichen in eine andere Stadt. Und sie machen das so lange, bis sie 3 Städte durchhaben. 3 Städte der Philister, obwohl es 5 Städte gibt. Aber das Gebiet der Philister, so wie Dagon es nur 3 Tage mit der Bundeslade ausgehalten hat, so haben es die Philister nur 3 Städte ausgehalten. Nach 3 Städte haben sie gesagt, was sollen wir mit dieser Lade tun? Was sollen wir mit der Gegenwart Gottes tun? Wir müssen sie loswerden. Also alle drei haben dasselbe Problem mit ihrem Gott zusammen. Sie halten es nicht aus, die Gegenwart Gottes bei sich zu haben. Und deswegen, es werden nicht nur die Götzen gerichtet, oder der Götze jetzt in diesem Fall, Dagon, sondern es werden auch in den Versen 6 bis 12 auch die Götzendiener gerichtet. Vers 1 bis 5 ist das Gericht an den Götzen und Vers 6 bis 12 das Gericht an die Götzendiener. Und auch dieses Prinzip haben wir bereits in Samuel gesehen, aber haben wir auch in der ganzen Schrift hindurch, dass nämlich das Haupt und das Volk gerichtet wird. Wir sehen das, oder wir haben das bereits gesehen in der Geschichte davor. Das Gericht geht an Eli und sein Haus. Und hier ist dasselbe, was wir sehen. Das Gericht geht an Dagon und sein Haus. Ich möchte mit euch jetzt mal Psalm 115 aufschlagen, warum das denn so ist. Psalm 115 erklärt uns, zu welch einer Art Mensch diejenigen werden, die Götzen anbeten und warum sie das Gericht trifft. In Psalm 115 beginnt der Psalmist: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und das ist interessant, dass er so anfängt. Was war das Problem von Eli und seinem Haus? Wir haben das in Kapitel 2, Vers 30, also in 1. Samuel mal nachgelesen. Da hat Gott ein Prinzip dargestellt und hat gesagt, diejenigen, die mich ehren, die werde auch ich ehren. Diejenigen, die mich verachten, die werde ich wieder verachten. Und hier fängt der Psalmist genauso an. Nicht uns, Herr, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Und warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Das ist so, was gibt ihnen das Recht zu fragen, wo ist der Gott Israels? Er erklärt, unser Gott ist im Himmel. Alles, woran er gefallen hat, tut er. Und jetzt beginnt er mit ihren Götzen. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht, Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht, eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht, Füße gehen aber nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Bedeutet, also der Psalmist sagt, unser Gott ist im Himmel, wir können ihn zwar nicht sehen, aber alles, was er will, das tut er auch. Und jetzt schaut mal eure Götzen an. Die kann man sehen, die kann man wirklich tatsächlich sehen, die sind nicht im Himmel, aber sie haben Hände und tasten nicht, sie haben Füße und gehen nicht, sie haben Augen und sehen nicht. Man sieht sie, aber innerlich sind sie tot, sie sind tot in sich selbst. Und jetzt heißt es in Vers 8, ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Das bedeutet, die Götzendiener werden zu ihren Götzen. Ja, so wie ihre Götzen sind, so werden auch die Götzendiener. Man kann sagen, das, was du anbetest, zu dem wirst du auch. Betest du einen toten Gott an, wirst du selber irgendwann mal sterben. Du bist erstens innerlich tot und zweitens irgendwann sterben. Wir sehen das auch in Psalm 135, diese Reihenfolge. Wenn ihr Psalm 135 anschaut, mit mir zusammen. Und dann Vers 15 bis 18. Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht, auch ist kein Atem in ihrem Mund. Und jetzt ist es der Unterschied in Vers 18 zu dem, was wir davor in dem Psalm 115 gelesen haben. Nicht nur die Götzendiener sollen so werden wie ihre Götzen, sondern jetzt heißt es in Vers 18, ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Warum werden die Götzendiener gerichtet? Weil wir zu dem werden, was wir anbeten. Beten wir unsere Götzen an, dann werden wir zu ihnen. Beten wir das Geld an, werden wir jetzt keine Geldscheine oder sowas, aber beten wir das Geld an. Erhoffen wir unsere letztendliche Freude, unser letztendliches Glück, unsere Sicherheit in unserem Leben von Geld, wirst du vielleicht ein geiziger Mensch. Und das Geld wird dich versklaven. Dein Götze versklavt dich und du wirst zu dem, was du anbetest. Und wieder, auch in unserem Text, es geht nicht darum, dass Eli und sein Haus gerichtet wird. Es geht nicht darum, dass Dagon und sein Haus gerichtet wird, sondern es geht darum letztendlich, dass die Schlange und ihr Haus gerichtet wird. Dass die Schlange und ihre Nachkommenschaft gerichtet wird. All die Menschen, die ihr nachfolgen, ob bewusst oder unbewusst, aber diejenigen, die Gott eben nicht vertrauen in ihrem Leben, die Gott nicht die Ehre geben, sondern der Lügen der Schlange gehorchen und sagen, Gott kann mir nicht die Freude schenken, die ich von Familie, Liebe oder Geld bekommen kann. Ich muss mich auf das Irdische konzentrieren. Ich muss mein Glück von diesen Dingen hier in dieser Welt bekommen. Also es geht letztendlich darum, dass wenn Dagon und sein Haus gerichtet wird, geht es darum, dass die Schlange und ihre Nachkommenschaft, ihr Haus gerichtet wird. Und deswegen werden auch die Söhne Elis, das hatten wir schon öfters, werden auch die Söhne Elis Söhne Belials genannt. Ja? Söhne des Teufels. 1. Samuel Kapitel 2. Vers 12, ich glaube Vers 12, ja. Aber wie geht die Geschichte weiter? Die Philister sind völlig überfordert mit der Bundeslade, mit der Gegenwart Gottes. Sie gehen zu ihren Priestern und fragen die Priester um Rat. Und die Priester sagen zu ihnen, ihr dürft die Bundeslade, wenn ihr sie zurückschickt nach Israel, dürft ihr sie nicht leer zurückschicken. Ihr müsst eine Sühnegabe mitschicken. Und diese Sühnegabe, haben sie jetzt einfach mal gesagt, haben wir mal geschaut, was plagt uns? Okay, uns plagen Beulen und Springmäuse. Wir machen einfach goldene Springmäuse und goldene Beulen. Für jeden Fürsten einen. Also 5 goldene Beulen und 5 goldene Springmäuse. Das war die Sühnegabe für ihr Volk, für die Philister. Es geht also darum, in ihrer Sühnegabe nur darum, um ihre Umstände zu verbessern. Und dadurch wollen sie dem Gott Israels die Ehre geben. Okay, also was die Philister stört, sind die Umstände, sind die Plagen, ist das Gericht. Und sie wollen einfach nur allein eine Besserung ihrer Umstände, eine Besserung der Beulen und der Springmäuse. Und deswegen ist das ihre Sühnegabe. Und sie wollen in Vers 5 wollen sie dem Gott Israels die Ehre geben und beschämen eigentlich die Priester der Israeliten, weil sie als Heiden, als Polytheisten, als diejenigen, die mehrere Götter anbeten, beschämen eigentlich die Israeliten, weil sie wissen, als Philister wissen wir, wenn wir einen Gott anbeten, dann müssen wir ihm die Ehre geben. Und zur Beschämung steht es hier, gibt dem Gott Israels die Ehre, was die Priester der Israeliten nicht getan haben. Jedoch, sie nennen ihn nicht unseren Gott, sie nennen ihn den Gott Israels. Also die Philister haben kein Problem, mehrere Götter anzubeten. Sie sagen einfach, gib dem Gott Israels die Ehre und nicht dem Gott der Philister. Hinzu kommt, dass in Vers 5, also am Ende, der letzte Satz, dass sie es aus Unglauben tun. Sie wissen es nicht. Sie wissen nicht mit Sicherheit, ob die Besserung wirklich eintreffen wird. Sie sagen, vielleicht lässt er seine Hand dadurch besser, also leichter werden auf uns. Und das sieht man auch an dem Test, das sie gemacht haben oder das sie veranlasst haben, die Priester. Sie sagen nämlich, tut diese Sühnegabe neben der Bundeslade hinstellen, und zwar macht einen Wagen, einen neuen Wagen, und spannt daran zwei säugende Kühe. Säugende Kühe sind einfach diejenigen, die noch Kälber haben oder Kälber zu versorgen haben und deswegen Milch produzieren. Und wir sperren diese Kälber weg, und diese säugende Kühe sollen dann diesen Wagen ziehen. Und diese säugende Kühe, das heißt in Vers 7, sollen auch noch gar kein Joch unter sich gehabt haben. Also dieses Geschirr, das man über Kühe oder heutzutage vielleicht über Pferde spannt und das einen Wagen zieht, diese Kühe, diese säugende Kühe, sollen auch gar kein Joch haben. Das bedeutet erstens, ihr Instinkt, ihr Mutterinstinkt sagt ihnen, wir müssen zurück zu unseren Kälbern, die in Philistäa sind, in den Philisterstädten sind. Und zweitens, dadurch, dass sie kein Joch hatten, sind sie gar keine geübten Tiere, die gehorsam eine Linie nebeneinander laufen können. Und die Philister oder die Priester sagen, okay, jetzt lass mal schauen, diese säugende Kühe, wenn die jetzt wirklich nach Israel laufen und nicht wieder zurück umkehren, dann wissen wir ganz sicher, dass die Hand des Herrn dieses Gericht über uns gebracht hat. Und wenn nicht, wenn sie zurücklaufen, dann war es einfach nur ein Zufall. Und was passiert? Gott führt den Wagen. Gott führt diesen Wagen, Gott führt diese Kühe als ein Zeichen für die Philister, als ein Machterweis für die Philister zu sagen, dieses Gericht war ich, meine Hand war es, die euch so schwer fiel, die euch so geschlagen hat. Und das Witzige, oder wenn man es nimmt, auch eigentlich das Traurige, die einzigen Gehorsamen in unserer Geschichte sind weder die Philister noch die Israeliten, sondern sind Kühe. Die einzigen gehorsamen Geschöpfe sind Kühe. Und das sieht man auch an der Reaktion von den Philistern. Denn als die Israeliten die Bundeslade gesehen haben und entgegengenommen haben und sich gefreut haben und die Kühe geopfert haben, sieht man das an der Reaktion der Philister, dass auch sie ungehorsam waren. Denn sie sahen alles. Bekommen wir in Vers 16 mit. Und die fünf Fürsten der Philister, also in Kapitel 6, Vers 16, die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Also nachdem sie diese Freude gesehen haben, nachdem sie gesehen haben, die Bundeslade, die uns so viel Gericht zubereitet hat und wo die Israeliten sich so sehr darüber freuen, und dafür opfern. Sie sehen es und sagen, wir kehren wieder um in unser Land. Anstatt Buße zu tun, innerliche Umkehr zu erfahren, kehren sie um in ihr Land. Wir haben aber jetzt noch einen wichtigen Hinweis, um wirklich diese Geschichte dass sie klarer wird und in die gewaltige Geschichte, die sich über die ganze Bibel hindurchstreckt, um sie einzuordnen zu können, haben wir noch einen wichtigen Hinweis, der wichtig ist für uns zum Verständnis. Und den haben wir in Vers 6. Und da geben uns die Priester einen Hinweis, Und zwar vergleichen hier die Priester ihre Situation mit der Situation der Ägypter. Ja, es heißt in Vers 6, warum wollt ihr euer Herz verstocken wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie sie nicht ziehen, als der Herr ihnen übel mitgespielt hatte und sie zogen weg? Also die Priester vergleichen den Auszug aus Ägypten mit ihrem Auszug der Bundeslade aus der Stadt aus dem Land der Philister. Und diesen Vergleich haben wir noch davor, in Kapitel 4 hatten wir, dass die Philister auch ihre Situation verglichen haben mit der Situation von den Ägyptern. Kapitel 4, Vers 8. Da geht es darum, dass die Israeliten gerade die Bundeslade zum zweiten Kampf geholt haben und es sah alles nach einem Sieg aus. Die Philister, die waren erschüttert und sie haben gesagt in Vers 8, wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes retten? Das sind die Götter, falsch interpretiert, es ist ein Gott, aber das sind die Götter, sagen sie, die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Also hier sehen wir diese Verbindungen zwischen der Situation in Ägypten und der Situation der Philister. Und auch die ganze Geschichte, diese lange Geschichte, die wir zusammen gelesen haben, erinnert an den Auszug aus Ägypten. Und ich habe jetzt wirklich, ich habe hier eine Tabelle gemacht. Es gibt sehr viele Vergleiche und ich werde sie vorlesen, aber ich kann einfach nicht die ganzen Bibelstellen im 2. Mose vorlesen. Aber überall gibt es diese Vergleiche zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Auszug der Bundeslade im Philisterland. Genauso wie Israel im Land der Ägypter war, genauso ist auch die Bundeslade im Land der Philister. Genauso wie Gott die Götter der Ägypter gerichtet hat und vernichtet hat, so hat auch der Herr den Gott der Philister vernichtet. Genauso wie der Herr Israel mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat, so hat der Herr mit starker Hand sich selbst aus dem Land der Philister herausgeführt. Genauso wie in Ägypten die Hofbeamten wollten, dass die Israel weggehen sollten. Das haben sie nach der 8. Plage gesagt. Sie haben gesagt, lass doch Israel ziehen. Genauso haben auch die Fürsten der Philister in unserer Geschichte die Bundeslade ziehen wollen, haben gesagt, wir halten es nicht mehr aus mit ihnen und ihren Plagen und der Plage des Herrn, die über uns passiert. Genauso wie die Ägypter nach der 10. Plage, nach der Tötung der Erstgeburt, weil die Ägypter den Erstgeborenen Gottes, also Israel, nicht ziehen gelassen hat, nachdem diese 10. Plage geschah, kam das Geschrei aus den Ägyptern aus jedem Haus. Und genauso in Kapitel 5, Vers 12 haben wir diesen Satz, den letzten Satz, und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Und auch in Ägypten hatten wir die Situation, dass die Wahrsager als Ratgeber für den Pharao dienten und ihm gesagt haben, lass doch die Israeliten ziehen. Genauso haben auch die Priester und die Wahrsager gesagt, lass die Bundeslade ziehen. Und genauso wie die Israeliten mit einer großen Habe der Ägypter ausgezogen sind, ja, bevor sie rausgegangen sind, haben sie nochmal Ägypten reichlich ausgeplündert. Genauso ist auch die Bundeslade mit viel Gold aus dem Land der Philister ausgezogen. So, und was machen wir jetzt mit diesem Vergleich? Was machen wir jetzt, dass Gott wieder diese Geschichte aufrollt in einem anderen Kontext, mit einem anderen Land, aber dasselbe Prinzip dahinter steht? Und es wird deutlicher, wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Geschichte, wenn sie nur bis Vers 18, Kapitel 6, Vers 18 gehen würde, ein super Happy End hätte. Die Bundeslade würde ausziehen aus dem Land der Philister. Es hätte genauso ausgesehen wie bei Ägypten. Die Bundeslade ist in Israel, die Israeliten feiern, sie freuen sich, dass sie endlich wieder da ist, sie opfern dem Herrn und alle leben glücklich bis zu ihrem Lebensende. Aber die Geschichte geht ab Vers 19 weiter und genau das ist jetzt der springende Punkt. Was bedeutet es oder was bedeutet dieser Vergleich zwischen Ägypten und den Philister? Das Problem ist nämlich, dass Israel genau dasselbe Problem hat wie die Philister und genau dasselbe Problem hat wie die Ägypter. Sie haben genau dasselbe Problem wie die Philister, denn auch sie wurden schwer geschlagen. Vers 19 beginnt so: Und er schlug die Leute von Bet-Shemesh. In Kapitel 5, Vers 9, wenn ihr am Ende, also den letzten Satz in Vers 9 lest, beginnt er fast genauso: Denn er schlug die Leute in der Stadt. Also genauso wie er die Philister schlug, genauso wie er Ägypten schlug, genauso schlägt jetzt die Bundeslade der Israeliten. Und genauso wie die Philister überfordert waren mit der Gegenwart Gottes, so waren auch die Israeliten mit der Gegenwart Gottes überfordert. 70 Mann sind gestorben und sie haben gesagt, wer vermag vor diesem heiligen Gott zu stehen? Und sie haben gesagt, weg mit dieser Bundeslade. Genauso wie im Land der Philister. Aschdod sagt, weg mit dieser Bundeslade. Gad sagt, weg mit dieser Bundeslade. Und Israel sagt, weg mit dieser Bundeslade. Wir halten es nicht aus, in ihrer Gegenwart zu sein. Dass dieser Vergleich zwischen den Philistern und Israel gemacht wird, haben wir auch bei den anderen Propheten. Ich möchte eine Stelle euch zeigen, und zwar in Amos. In Amos im letzten Kapitel, in Kapitel 9. Da haben wir genau dieselbe Thematik. Da heißt es ab Vers 7, Kapitel 9, Amos Kapitel 9, ab Vers 7. Seid ihr mir nicht, und es spricht der Herr zu den Israeliten, seid ihr mir nicht wie die Söhne der Kuschiten, ihr Söhne Israel, spricht der Herr. Und jetzt dieser Vergleich. Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt? Also habe ich nicht Israel aus Ägypten heraufgeführt? Und jetzt, und die Philister aus Kaftor und Aram aus Kir. So, was bedeutet das? Der Herr sagt, ja Israel, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Und jetzt? Habe ich nicht die Philister aus Kaftor heraufgeführt? Die Philister, ihren Ursprung haben sie in Kaftor. Kaftor ist eine altertümliche Bezeichnung für Kreta, eine Insel. Und die Philister sind genauso wie die Israeliten in das Land Kanaan gekommen, genauso sind auch die Philister von Kreta in das Land Kanaan gekommen. Und er sagt hier, Israel, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und jetzt? Das habe ich auch mit den Philistern gemacht. Ich habe auch die Philister aus Kaftor herausgeführt. Und wisst ihr was? Ich habe Aram aus Kir heraufgeführt. Es ist nichts Besonderes, dass ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Das Wichtige ist, dass ihr den Hintergrund, dass ihr das Eigentliche hinter dieser Geschichte versteht, nämlich, dass ich eure Sünden vergeben muss, dass ich euch aus der Sklaverei des Teufels herausführen muss, unter der Herrschaft des Teufels, daraus muss ich euch herausführen und euch in das Land, in das verheißene Land bringen, wo ihr Ruhe haben werdet, wo ihr unter meiner Herrschaft sein werdet. Das ist die Lektion, die Israel lernen sollte. Dass sie aus Ägypten herausgeführt wurde, ist nichts Besonderes, weil auch Philister herausgeführt wurden. Und das sollten die Israeliten lernen. Sie sollten sich selber kennenlernen, indem sie die Philister anschauen. Denn die Philister,
Die Philister sind sozusagen ein Spiegelbild der Israeliten. Genauso wie die Philister Gott benutzt haben, um ihre Umstände besser zu machen. Ja, sie haben das Gericht gesehen, Beulen, Springmäuse. Sie haben geopfert, Beulen und Springmäuse. Sie wollten nur ihre Situation verbessern. Und genauso das hat Israel getan, indem sie die Bundeslade genommen haben und einfach ihre Situation verbessern wollten, indem sie einen Sieg wollten über die Philister. Aber das Eigentliche wollten sie nicht. Sie wollten nicht Gott. Sie wollten nicht Gott. Sie wollten Gott, aber als Haustier, als derjenige, der, wo Gott ihnen gehorsam ist. Und diese Lektion sollten die Israeliten lernen anhand dieser Geschichte. Und das ist auch das, was wir lernen sollten. Und ich habe das in drei Punkte aufgeteilt, welche Lehre wir jetzt aus dieser Geschichte ziehen. Das erste ist, die erste Lehre, die haben wir aber auch bereits schon in der letzten Predigt herausgezogen, diese Lehre, als Gott Dagon gerichtet hat. Die erste Lehre ist, Gott ist der einzig wahre und mächtige Gott. Und das sehen wir auch in unserer Geschichte. Der Herr durchzieht alle Städte der Philister oder drei Städte der Philister. Ashdod, Gad und Ekron, ohne Hilfe, ohne dass Israel ihn tragen muss. Und dann bringt der Herr es noch zustande, alleine, ohne Hilfe, zurück in sein Heimatland zu kommen. Aber der Gott der Philister, das haben wir letztes Mal schon gelesen, als er hingeflogen ist, mussten die Philister schnell kommen und ihn aufheben. Und als er das zweite Mal hingeflogen ist und die Hände da lagen, mussten sie Sekundenkleber nehmen und die Hände ankleben und den Kopf richtig stellen, dass er noch da steht. Gott macht sich lächerlich über die Götzen. Und es ist gut so, er macht sich lächerlich über die Götzen, weil sie schwach sind. Im Vergleich zu Gott sind sie einfach nur lächerlich. Das sind auch unser Denken, eigentlich sind Götzen lächerlich. Niemand würde heute vor einer Statue niederfallen. Es ist lächerlich. Aber wenn man mal tiefer in unser Herz schaut, tiefer in unser Leben schaut, gibt es doch diese Götzen, die eigentlich lächerlich sind, aber von denen wir uns eben Freude oder letztendliche Freude, letztendliches Leben erhoffen. Und Gott zeigt durch diese Geschichte, er ist der einzig wahre und mächtige Gott, der Freude schenkt, der Rettung schenkt. Und das Zweite ist, was unsere Geschichte zeigt, ist das Problem, das die Philister haben. Das Problem, das die Philister haben, das Problem, das Israel hat und das Problem, das wir heute und auch die ganze Menschheit hat. Das größte Problem der Menschheit ist nicht unsere Schuld, nicht unsere Sünde, auch nicht die Götzen sind das Problem dieser Welt. Das Problem oder das größte Problem der Menschheit ist Gott selbst. Er ist unser größtes Problem aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Götzen, die wir haben. Gott ist unser Problem. Seine Gegenwart ist unser Problem. In Psalm 5 heißt es zum Beispiel, Psalm 5, Vers 4, schreibt der Psalmist zuerst, wie er Gott begegnet. Und er sagt, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu, und spähe aus. In der Früh rüste ich dir ein Opfer zu. Ich weiß, wenn ich aufstehe, ich bin von deiner Gnade abhängig. Ich brauche ein Opfer, um in deine Gegenwart zu kommen. Und dann schreibt er weiter, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. In deiner Gegenwart darf das Böse nicht sein. Verblendete, Vers 6, dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle,
die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen, den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Und dann sagt er, Vers 8, ich aber, durch die Fülle deiner Gnade gehe ich ein in deine Gegenwart. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Ich weiß, was du für ein schrecklicher Gott bist. Ich fürchte dich, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass du ein Opfer bereitet hast, damit wir in deine Gegenwart kommen können. Und das ist der dritte Punkt, den ich aus dieser Geschichte, aus unserer Geschichte ziehen möchte, nämlich die Lösung unseres Problems. Die Lösung des Problems ist nicht, ganze Zeit die Bundeslade wegzuschicken oder die richtige Frage zu stellen, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen. Das ist eine richtige und gute Frage und diese Frage müssen wir uns stellen. Aber richtig ist, die Antwort darauf zu haben. Und die Antwort finden wir in Hebräer. Und es ist ein wundervoller Text. Die Antwort auf, wer vermag, vor dem heiligen Gott stehen zu bleiben, in seiner Gegenwart zu sein, in Hebräer Kapitel 7. Unsere Geschichte zeigt eben, dass niemand imstande ist, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Weder die Philister noch der Israel. Aber in Hebräer Kapitel 7, ab Vers 23 heißt es, und da geht es im Kontext um die levitische Priesterschaft, die nach dem Gesetz eingesetzt wurde, aber eben Jesus Christus mit einem Eid eingesetzt wurde. Und da schreibt er dann, Schreiber ab Vers 23, und jene, also die Leviten, sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, also Jesus Christus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen. Seht ihr, das größte Problem der Menschheit ist Gott selbst. Aber dieses Problem wird gelöst, indem Christus für uns zum Priester wird, indem er für uns in der Gegenwart Gottes steht und uns vermittelt. Er sagt, jetzt ist es nicht mehr schlecht, uns Gott zu nahen, jetzt ist es gut, uns Gott zu nahen. Die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester passte auch zu uns, heilig. Und das ist unser Text. Wer vermag, vor diesem heiligen Gott stehen zu bleiben? Und hier wird gesagt, dass Jesus Christus, dieser hohe Priester, heilig ist, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Ich hoffe, dass uns diese Geschichte ermutigt, unsere lächerlichen Götzen vor Gott zu bringen, sie zu opfern und dankbarerweise zu wissen, wir sind aus Gnade, nicht aus Werken, vor Gott in seiner Gegenwart, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er uns in diese Gegenwart hineingebracht hat. Amen.